Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, ich habe es euch versprochen, nachdem Maurice Höfgen bei uns auf dem Kanal war, ist nun auch Roman Reha bei uns zu Gast, der Blocktrainer. Mit ihm möchte ich sprechen über die neuesten Entwicklungen rund um den Bitcoin. Dort tut sich ja momentan sehr, sehr viel. Einerseits möchte Donald Trump nicht nur Präsident der USA sein, sondern auch der Kryptogemeinde. Er möchte vielleicht eine Bitcoin-Reserve als Staatsreserve einführen. Gleichzeitig positioniert sich auch BlackRock in Sachen Bitcoin. Larry Fink, der CEO, hat ein großes Kursziel ausgegeben. All dies und mehr, darüber spreche ich jetzt mit Roman Reha. Viel Spaß und gute Unterhaltung bei unserem Video. Ja, hallo Roman, schön, dass du es auf unseren Kanal geschafft hast. Die Anfrage ging noch im letzten Jahr raus, offensichtlich bist du ein gefragter Mann, gerade auch in diesen Zeiten. Viel tut sich rund um Krypto im Allgemeinen und Bitcoin im Speziellen. Ich würde jetzt direkt reinspringen mit meiner ersten Frage. Und zwar, hat Cynthia Lummis, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus, den Vorsitz übernommen für den Unterausschuss zu Kryptowährungen. Da geht es jetzt natürlich auch darum, wie wird Krypto behandelt unter der Regierung Trump und wie sieht es um eine Bitcoin-Reserve aus für die USA? Wie bewertest du so die letzten Entwicklungen rund um dieses Thema?
Ja, also allgemein sieht man, dass die USA sich jetzt noch nicht wirklich festgelegt haben auf eine Reserve. Gestern hat Donald Trump die Executive Orders dafür unterschrieben, neben einigen anderen, die das Thema Krypto eben umfassen. Und auch diese Reserve, die ja ursprünglich mal als Bitcoin-Stockpile beworben wurde, ist jetzt eher als Kryptoreserve dargestellt. Ich denke, das machen die USA vor allem, um sich da ein bisschen regulatorisch offener zu halten und andere Möglichkeiten einzuräumen. Vielleicht auch, um mehr Unterstützung für dieses Vorhaben zu haben, damit man eben die ganze Lobby irgendwie auch so ein bisschen mitnehmen kann und am Ende da wahrscheinlich dann auch aus der Lobby kein Gegenwind, sondern eine Befürwortung kommt. Die Cynthia Lummis hat ja auch im Vorfeld schon einen Gesetzesentwurf gemacht, wo sie gesagt hat, hey, ich möchte, dass die USA 1 Million Bitcoin kaufen. Und dieser Gesetzesentwurf hat überraschend viele Unterstützung innerhalb der US-amerikanischen Politik gefunden, wodurch das auch von der Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering ist, dass das kommt. Ich glaube nur, dass das vielleicht noch ein bisschen auf sich warten lässt. Was schon relativ klar ist, dass die USA auf jeden Fall die konfiszierten Bitcoin-Bestände aus kriminellen Machenschaften nicht mehr verkaufen werden. Das hatte Donald Trump im Vorfeld auch schon angegeben. Aber es kann jetzt eben auch sein, nach der jüngsten Entwicklung, dass da auch die Reserve noch ein bisschen umfangreicher kommt. Und das war jetzt erstmal so die Executive Order um diese ganze Reserve und auch eben spannend, dass die Cynthia Lummis da in diese Position geholt wurde, weil sie ja eben auch diesen Vorschlag gemacht hat mit der Reserve, bei der 1 Million Bitcoin gekauft werden sollen.
Ja, die Entwicklungen überschlagen sich daher, weil wir jetzt ja auch schon wieder die sechsstellige Summe von $100.000 pro Bitcoin wieder überstiegen. Wie bewertest du das? Ist es jetzt eher eine Stärke des Bitcoin oder ist es eher so, dass das jetzt noch abgewartet wird und eigentlich vielleicht auch der Markt so ein bisschen enttäuscht ist, dass noch nicht mehr passiert ist?
Ist schwer zu sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, je länger man dabei ist, desto mehr beobachtet man diese sehr großen Hypes mit Vorsicht, weil man weiß, dass sich das in der Regel immer nur kurz einmal ausspielt und danach einmal recht. Ich bin eher der Freund von einer langsamen, aber stetigen Entwicklung und Adaption von Bitcoin, was irgendwie im Moment auch so wirkt, weil jetzt auch die Reserve eben nicht so gekommen ist, wie viele sich das vielleicht erhofft haben oder vor allem, weil man jetzt nicht so vorprescht und das Ganze ein bisschen langsamer vonstatten geht, ist, glaube ich, die Nachhaltigkeit des Kurses von $100.000 damit mehr gesichert, als wenn man jetzt einmal gesehen hätte, hey, jetzt ist ein Riesenhype da und dann gibt's am Ende vielleicht doch noch irgendeine Enttäuschung oder vielleicht die Erwartungen, die dann doch nicht so getroffen werden oder die Positionen am Markt sind so dermaßen gehebelt, dass sie auch ins Negative einmal abgecashed werden. Von daher, ich glaube, dass die derzeitige Entwicklung eigentlich ganz gut ist, auch um diese $100.000 so ein bisschen als vielleicht neuen Boden festzulegen.
Du hast im Rahmen der Bitcoin-Reserve schon angesprochen, ja, die USA hat Bestände aus kriminellen Aktivitäten. Da ist die Rede von 200.000 Token, wenn mich nicht alles täuscht. 21 Milliarden Dollar sind es. Wie ist grundsätzlich diese Staatsreserve zu beurteilen? Ist es grundsätzlich einfach, die jetzt einzuführen, oder gibt es da jetzt noch verschiedene Fallstricke, die es zu beachten gilt?
Da gibt es noch einige Fallstricke, weil die konfiszierten Bitcoin teilweise auch aus kriminellen Handlungen stammen, zum Beispiel aus dem Hack von der Börse Bitfinex. Und theoretisch gehören diese Bitcoin ja Bitfinex. Also man hat den Hackern die Bitcoin wieder abgenommen. Und ich glaube, das waren um die 160.000 Bitcoin, wenn mich nicht alles täuscht. Können auch 120.000 gewesen sein. Auf jeden Fall trotzdem eine gewaltige Summe.
Auf jeden Fall.
Ja. Und jetzt muss man sich klar machen, wie bitte?
Auf jeden Fall, wollt ihr nur zustimmen. Ja,
genau, und da muss man sich natürlich klar machen, hey, wenn Bitfinex jetzt sagt oder sich das anschaut, wie die USA diese Bitcoin in den strategischen Bestand übernehmen, sagt Bitfinex natürlich auch, wie wäre es mit einer Entschädigung? Das heißt, da muss irgendwie Geld fließen oder die Bitcoin müssen zu Bitfinex zurück und die USA müsste die Bitcoin aktiv kaufen. Ich glaube aber eben, dass dieser Kaufprozess mehr regulatorische Hürden inne hat, als wenn man sagt, wir behalten jetzt die konfiszierten Bitcoin und entschädigen die Börse. Da merkt man aber, das ist noch nicht zu Ende gedacht und da gibt es noch die eine oder andere Hürde. Wir hatten hier in Deutschland ja einen ähnlichen Fall. Es gab konfiszierte Bitcoin im Land Sachsen. Das waren knapp 50.000 Bitcoin, die da aus diesem kriminellen Geschäft der damaligen noch Streaming-Plattform Movie2K kamen, also wo illegal Filme gestreamt werden konnten. Und der Erlös aus dem Verkauf dieser 50.000 Bitcoin, der darf gerade auch nicht verwendet werden, nicht mal die Zinsen, weil jetzt auch noch im Raum steht, hey, vielleicht muss die Filmbranche da noch entschädigt werden. Das heißt, ganz so einfach geht es natürlich nicht, konfiszierte Bestände einfach in den Staatsbestand zu überführen. Ich denke aber schon, dass mit diesem Aufschwung, den Donald Trump gerade hat und auch dem Verständnis aus der Branche, da durchaus Wege zur Verfügung stehen.
Ja, yeah. Ich fand es ganz interessant, da du es gerade ansprichst, die konfiszierten Bitcoin, die Deutschland hatte, diese 50.000 Einheiten, da hieß es dann, ja, das muss ja verkauft werden, weil es ein Asset ist, was, glaube ich, um 10% pro Tag schwanken kann. Deswegen war halt Eile geboten. Was ich gerne fragen möchte ist, wie stehst du dem Ganzen gegenüber? Ist das nicht teilweise auch so ein bisschen Satire, wenn man jetzt schaut, was die USA vorhaben gegenüber dem, was Deutschland macht, dass dann einfach der Bestand schnell verkauft werden muss? Wie bewertest du so dieses Mindset? Ist Europa beziehungsweise Deutschland gegenüber USA?
Ich glaube, dass wir allgemein in einem Wandel des Verständnisses stecken. Wir haben uns eine sehr synthetische Welt mit unseren politischen Strukturen geschaffen, die teilweise wenig mit unserer realen Welt zu tun hat und vor allem wenig mit der Marktwirtschaft zu tun hat, was dazu führt, dass wir durch das Unverständnis der marktwirtschaftlichen Grundprinzipien uns politische, regulatorische, ja fast planwirtschaftliche Maßnahmen erzeugt haben, die uns gerade auf die Füße fallen. Das ist auch nicht nur in den letzten 4 Jahren unserer Regierung passiert, eigentlich auch schon vorher. Und diese ganze Richtung, die wird sich jetzt gerade irgendwie, so scheint es, für uns rächen, weil wir in den USA jetzt sehen, die durchaus auch Tendenzen vorher hatten in diese Richtung, dass die USA dieser Richtung eine Abkehr entgegenbringen. Donald Trump hat ja viele Executive Orders auch in anderen Bereichen unterschrieben, die einen kompletten, wirklich ja teils radikalen Wandel der bisherigen Ausrichtung politischer Natur mit sich bringen. Und ich sehe gerade in Deutschland noch nicht so recht, dass wir das in dieser Vehemenz auch hinbekommen. Und das kann uns in der zukünftigen neuen politischen Beziehung zu den eher marktwirtschaftlichen Ländern schlechter aufstellen, was uns dann natürlich auch wieder wirtschaftlich viel Kraft kosten kann. Bitcoin ist etwas, was für viele Menschen Angst erzeugt, weil es eben diese Umkehr ist, und zwar in radikalster Form. Das Ganze fängt an und hört auf mit einem Informationsdilemma, in dem wir uns befinden. Wenn wir uns überlegen, wie Preise am Markt zustande kommen, dann ist das immer durch Angebot und Nachfrage. Egal, wohin man schaut, das durchzieht alles, jeden Markt. Und wenn wir von einem Angebot ausgehen müssen, das wir nicht überprüfen können, und da spreche ich von eigentlich allen Gütern, die es da draußen gibt. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich Gold verkaufe im digitalen Rahmen, dann tue ich das mit einer digitalen Information, einem Zertifikat oder was auch immer. Dann muss dieses Gold an Ort und Stelle liegen, damit das gedeckt ist. diese Deckung, die ist auf jeden Fall nicht vorhanden. Und das sehen selbst die überzeugtesten Goldhändler so. Das wissen auch eigentlich alle. Und das sorgt dafür, dass auch der Preis von physischem Gold, den ich in einem Laden kaufe, natürlich abhängig ist vom digital gemeldeten Bestand oder gehandelten Bestand, weil das nun mal das Angebot ist. Wenn ich das Angebot aber gar nicht kenne, nur die Nachfrage kenne, die ein digitales Angebot handelt, dann kennen wir eigentlich den echten Preis für Gold gar nicht. Und das kann ich auf Öl, Holz, auf eigentlich alles beziehen, was wir handeln, weil alles mittlerweile digital gehandelt wird. Bitcoin ist ein radikaler Wandel dieses Verständnisses, weil Bitcoin das erste Mal eine überprüfbare digitale Information zur Verfügung stellt, die nur erstellt werden kann, wenn in der Realwelt physikalische Leistung erbracht wurde. Und das Beste daran, ich kann es selber innerhalb der Blockchain überprüfen, dass diese Leistung erbracht wurde. Ich brauche niemandem mehr vertrauen. Das macht Bitcoin nicht zu einem physischen Gut, keine Frage. Es macht Bitcoin aber zu einem überprüfbar begrenzten Gut, und zwar für jeden Teilnehmer. Ich kann mir die Adressen der BlackRock-Bitcoin anschauen. Ich kann schauen, sind die ausgegebenen ETFs gedeckt mit Bitcoin, die zu den BlackRock-Adressen gehören. Und wenn das nicht der Fall ist, dann fällt mir dieses Problem sofort auf, dem Markt fällt das Problem auf, und dann leiden darunter die BlackRock-ETFs und eben nicht das eigentliche Gut, das in seiner Menge eben jetzt nicht mehr künstlich aufgebläht werden kann, weil es vielleicht nicht mehr am Verwahrort liegt oder verwässert ist oder nicht rein ist oder eine überprüfbare Partei dabei bestochen wurde. Dieses Verständnis, dass wir das erste Mal ein begrenztes Gut haben, was allen anderen Dingen in der Eigenschaft des Wertspeichers überlegen ist, macht vielen Angst. Und sich einzubilden, dass die Welt ein starres Konstrukt ist, in dem es sowas wie Preisstabilität gäbe, ist eben Teil dieser bisherigen synthetischen politischen Welt, wo das auch eins der Mandate einer Zentralbank war, die mehr oder weniger planwirtschaftliche Maßnahmen umsetzt, um etwas zu suggerieren, was nichts mit der Natur oder der Realität zu tun hat. Die Welt ist in einem stetigen Schwanken, die Welt ist in einem stetigen Austausch, in einem Wandel, und das macht Bitcoin irgendwie sichtbar. Und das heißt, wenn ich jetzt diese natürlichen Eigenschaften nehme und als etwas bewerte, das mir Angst macht, weil Bitcoin sich 10% am Tag bewegen kann, dann kann das mein eigentliches Urteilsvermögen über dieses absolut begrenzte Gut massiv trügen und dazu führen, dass ich dieses Gut in etwas tausche, was der Staat, wenn er möchte, unlimitiert aus dem Nichts erzeugen kann in Euro. Und das ist genau das, was uns jetzt gerade eben ja durch unsere vielleicht auch politische Sichtweise, die wir hier bisher haben, in der deutschen Regierung so ein bisschen auf die Füße fällt und was die Amerikaner jetzt einfach für sich erkannt haben. Bitcoin ist ein Rohstoff, wenn man so möchte, ein begrenztes Gut. Und der das begrenzte Gut zuerst hat, der malt auch zuerst. Es ist ein bisschen so, als würde man in einer florierenden Großstadt als einer der ersten Land kaufen und dort eine Immobilie bauen, von der man weiß, die wird auch in 100 Jahren noch hochgefragt sein.
Ja, super interessante Kaskade an Gedanken, die du jetzt da aufmachst. Finde ich klasse. Würde jetzt natürlich Stunden füllen, welche Aufgaben hat die Zentralbank, ist wirklich eine Planwirtschaft etc. pp. Müssten wir wahrscheinlich mal in einen zweiten Termin verlagern, würde ich mich sehr freuen. Worauf ich noch eingehen möchte, ist, wie ist deine Einschätzung, an welcher Stelle der Akzeptanz wir uns jetzt von Bitcoin befinden? Denn wenn wir uns jetzt einmal anschauen, so die Meldungen der letzten Tage, und damit hat ja nicht nur Trump zu tun, auch Larry Fink, CEO von BlackRock, hat ja jetzt auch eine Prognose rausgegeben und hat ja auch öffentlichkeitswirksam gesagt, er hat sich geirrt bei der Einschätzung von Bitcoin. Ist das momentan jetzt ein wirklich historischer, neuralgischer Punkt in der Akzeptanz von Bitcoin von mehreren staatlichen Institutionen auch? Wie siehst du das?
Das sehe ich auf jeden Fall so. Und man kann diese Entwicklung ein bisschen vergleichen mit anderen disruptiven Technologien. Disruption ist ein Begriff, der eher negativ geprägt ist, weil es bedeutet, es macht irgendwas kaputt. Und so gesehen ist das aber nichts Schlimmes, weil es wird ersetzt durch was Besseres. Und deswegen geht auch die bisherige Struktur kaputt. Ein Beispiel für eine disruptive Technologie ist das Telefon, was das Telegramm oder die Nachricht per Pferdekutsche ersetzt hat, oder das Internet oder die E-Mail, die den klassischen Brief ersetzt hat. Das sind disruptive Technologien. Und wenn man sich die Entwicklungskurve dieser Technologien anschaut, dann geht das am Anfang ganz langsam. So ein paar Nerds, Pioniere haben Lust, damit rumzuspielen, das auszuprobieren, Erfahrungen damit zu sammeln. Und ab einem gewissen Punkt wird es massentauglich, es wird in ein Gewand gesteckt, wo man auch als fachfremde Person diese Technologie, diese Vorteile nutzen kann. Und die Vorteile überwiegen so gravierend, dass es am Ende jeder nutzen möchte und dass, wenn du es nicht benutzt, einfach wirtschaftlich benachteiligt bist. Was wir gerade bei Bitcoin sehen, wenn wir uns die letzten 16 Jahre Entwicklung Bitcoin anschauen, dass wir ziemlich eins zu eins diese Disruptions- und Adoptionskurve über die Entwicklung des Internets legen können. Was eben spannend ist und was auch nochmal zeigt, in den 1990er Jahren, in den frühen 2000er Jahren war es so, Der eine oder andere Haushalt hatte hier und da mal einen Internetanschluss. Mittlerweile hat jeder Haushalt mehrere Internetanschlüsse in Deutschland, zumindest die meisten. Da ist das klassische Internet, da ist dann vielleicht nochmal das Handy und das Handy der Frau, vielleicht noch der Kinder. Ja, also wir sehen, diese Entwicklung geht irgendwann in einer steilen Kurve nach oben. Und das könnte auch auf Bitcoin zutreffen, weil Bitcoin eben als Wertspeicher, als Geldeinheit, als was auch immer man in Bitcoin sieht, den bisherigen Technologien überlegen ist, weil es eben keine Vertrauensparteien mehr erfordert, um diese Dinge als Eigenschaften zu erzeugen.
Die Nachfrage wird ja auf jeden Fall wachsen. Wir sehen es ja auch in den Bitcoin-Notizen. Wenn wir jetzt nochmal auf die staatliche Bitcoin-Reserve der USA zurückkommen, ist es so, dass ja der Plan über die nächsten 5 Jahre pro Jahr 200.000 Coins gekauft werden sollen, um dann 1 Million zu haben. Würde das jetzt nicht das Angebot so stark unter Druck setzen und dann auch noch FOMO auslösen bei anderen Staaten, die es eigentlich auch schon längst tun sollten, zum Beispiel die Schweiz, da war es ja auch schon mal in der Diskussion. Wie würde es aussehen, wenn es jetzt tatsächlich losgeht auf breiter Front? Wie würde sich Angebot und Nachfrage entwickeln?
Schwer zu sagen. Es gibt natürlich Hype-Phasen, aus denen wir ein bisschen lernen können. Wir können uns 2021 anschauen, bevor die Börse FTX kollabiert ist, bevor das Celsius-Netzwerk kollabiert ist oder auch Terra Luna und die ganzen anderen Projekte. Zu diesem Zeitpunkt gab es Phasen mitten im Hype, wo der Bitcoin-Kurs sein damaliges auch Allzeithoch von knapp 70.000 Dollar gefunden hat. Da ist es wirklich vorgekommen, dass an den Börsen der Bitcoin-Bestand aufgekauft war. Es gab einfach keine Bitcoin mehr. Und das geht dann natürlich so lange, bis der Preis ein Level findet, bei dem wieder jemand bereit ist zu verkaufen. Die meisten, ich sag mal, überzeugten Bitcoiner, die schon viele Jahre dabei sind, die werden das eh nicht tun. Jemand, der von Bitcoin wirklich überzeugt ist, will seine Bitcoin gar nicht ausgeben. Der sieht es eher als Kapital. Um das Beispiel mit dieser Stadt nochmal zu bringen, einen knappen Bereich in einer aufstrebenden neuen Stadt zu kaufen. Machen wir Manhattan als Beispiel. Wann hätte es sich gelohnt, in Manhattan eine Immobilie zu verkaufen? Ja, am besten nie, weil die haben nicht aufgehört, an Wert zuzunehmen. Das heißt, ich kann mich in anderen Dingen verschulden und habe als Sicherheit meine Immobilie da stehen. Und so könnte auch die Kapitalstrategie eines Bitcoiners sein. Er wäre nie gezwungen, Bitcoin zu verkaufen und verschuldet sich in anderen Dingen, die mit der Zeit entwerten und Bitcoin wertet weiter auf. Klar kann man auch Bitcoin verkaufen, um dann Kapital daraus zu schlagen oder neue Dinge davon zu kaufen. Aber die meisten Bitcoiner wollen das gar nicht. Zumindest nicht die, die genau dieses Spiel verstanden haben. Und auf der anderen Seite sind es natürlich dann trotzdem auch Leute, die irgendwann sagen, hey, ich bin so früh dabei. Ich habe vielleicht nicht nur ein 100x, ich habe ein 1000x gemacht. Ein bisschen was verkaufe ich jetzt halt. Es tut mir nicht weh. Ich habe sofort Geld liquide da. Ich brauche jetzt nicht darauf warten oder meine Bitcoin zu einem Verwahrer oder so geben, um dann einen Kredit zu bekommen oder so. Dann wird wieder ein Verkauf stattfinden. Und klar, wenn da wirklich so ein Angebotsschock stattfindet, dass es keine Bitcoin mehr an den Börsen gibt, dann geht der Kurs meistens in extrem großen Sprüngen nach oben, bis sich eben Käufer finden. Das ist dann so das, was passiert. Vielleicht noch eine Ergänzung. Viele gehen davon aus, dass immer ganz viel Handel außerhalb dieser Börsen und des Marktes passiert. Ja, also dass wohlhabende Bitcoiner Wale tausende Bitcoin Hand in Hand tauschen. Und das passiert auch, keine Frage, aber bei weitem nicht in einem so großen Maße, wie sich das der eine oder andere vielleicht denkt. Selbst Unternehmen wie MicroStrategy, die mittlerweile ca. 2% des gesamten Bitcoin-Bestandes gekauft haben als Unternehmen, haben diese Bitcoin nicht über diesen sogenannten OTC, Over-the-Counter-Handel, gekauft, sondern an Börsen wie Coinbase, wo sie dann wirklich innerhalb vom Minutentakt irgendwie 2,5 Bitcoin oder so kaufen, über Tage hinweg. Und das zeigt nochmal, dass das eben dieser OTC-Handel bei Bitcoin gar nicht so dieser relevante große Handelsplatz ist und dass sich eben tatsächlich sehr viel an den Börsen selbst abspielt.
Ja, nun ist es natürlich auch so, dass Bitcoin limitiert ist auf die knapp 21 Millionen Coins. Du hast gesagt gerade, wir werden dann vermutlich einen Kurs erleben, der dann irgendwann ja wiederum Parteien dazu veranlasst, zu verkaufen. Wenn jetzt die Nachfrage trotzdem nicht, ja, in einem Szenario bedient werden kann, was würde denn dann eintreffen, aufgrund auch der Tatsache, dass Bitcoin eben begrenzt ist?
Extrem hohe Kaufkurse. Ich sehe da keine andere Möglichkeit, außer dass der Preis eben an das an den Punkt geht, wo jemand bereit ist, an Bitcoin abzustoßen. Die große Theorie ist ja auch, weil Bitcoin zumindest keinen Punkt hat, an dem es scheitern kann, theoretisch scheitern kann, Es gibt natürlich, ich sag mal, Gefahren wie Quantencomputer oder so, aber es sind alles auch Gefahren, auf die Bitcoin reagieren kann als Netzwerk. Wir haben in der Vergangenheit technische Herausforderungen gesehen und die werden dadurch gemeistert, dass sich alle auf ein neues technisches Konstrukt einigen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also wenn ein Fehler aufgetaucht ist, es gab mal einen Inflationsbug, der theoretisch mehr Bitcoin erlaubt hätte, dann konnte man das ganz einfach regeln als Netzwerk. Wenn jemand allerdings es naturell von Bitcoin ändert, ja, und wirklich sagt, aktiv, lass uns mal eine Änderung machen, die zum Beispiel die Blockgröße vergrößert, dann gibt es sehr viel Widerstand. Das heißt, theoretisch gibt es nichts, was Bitcoin wirklich gefährlich werden kann. Das ist ein schon sich veränderndes, anpassbares Netzwerk, das trotzdem in seiner Struktur sehr starr ist und eher wenig Änderungen zulässt, aber die notwendigen eben schon. Und dementsprechend könnte man auch eine Quantenresistenz einbauen. Das erkläre ich nur an der Stelle, weil immer wieder Leute sagen, ja, was der Roman da sagt, stimmt nicht, klar kann Bitcoin scheitern. Und irgendwo mag das in der Theorie stimmen. Ich würde aber sagen, von allen anderen Dingen auf der Welt, die irgendwas an Wert haben, ist die Chance größer, dass irgendwas passiert, als dass mit Bitcoin was passiert. Und so gesehen würde ich sagen, von allen Dingen, die die Menschen jemals erzeugt oder erschaffen haben, ist Bitcoin das mit Abstand resilienteste Gut. Und das führt dann natürlich dazu, dass man so oder so früher oder später wahrscheinlich an diesen Punkt kommt, dass sowas wie der US-Dollar scheitern könnte, Euro scheitern könnte. Nichts, was uns von heute auf morgen für unser Leben, unseren Alltag verändert, aber eben etwas, was vielleicht über 50 Jahre hinweg ein Zustand ist, weil alle diese anderen Dinge zentrale Punkte haben, an denen sie scheitern können. Und dann brauche ich nur das Murphy's Law drauf anwenden und drauf zu warten. Ich brauche nur warten, bis ein Unternehmen ein zu starkes Konkurrenzunternehmen bekommt, ein CEO sich falsch entscheidet, die Regulierung dazwischen schießt. Das alles sind Themen, die für Bitcoin egal sind. Und das heißt, es braucht nur Endzeit, bis sich eben Bitcoin gegen alle anderen Dinge durchsetzt. Und das heißt, so oder so wird es irgendwann schwierig, wahrscheinlich einen Preis für Bitcoin zu finden. Aber das wäre in einer so fairen Zukunft, dass uns das heute eigentlich egal sein kann. Das ist nur die grobe Theorie an der Stelle.
Ja, da würde ich gerne noch so eine Frage aus Interesse dann gerne anschließen. Und zwar angenommen, Bitcoin setzt sich durch und andere Fiat-Währungen oder Fiat-Währungen scheitern. Dann habe ich eine Währung in Bitcoin, die begrenzt ist, die aber gleichzeitig Wachstum, also in der Realwirtschaft ja verunmöglicht, weil ja Kredit nicht mehr möglich ist. Gehe ich da recht in der Annahme? Würde es eine wachstumslose Welt geben? Wie siehst du das?
Es gibt Zahlen vom ehemaligen Chefökonomen des US-Senates, Thomas L. Hogan. Der hat angefangen, die Phasen des marktbasierten Goldstandards mit den Phasen des Fiat-Geldstandards zu vergleichen. Mhm. Da hat er zum einen die Inflationsraten miteinander verglichen, zum anderen ist er aber auch hin und hat die inflationsbereinigten Wachstumsraten miteinander verglichen. Und erstaunlicherweise, natürlich, während des marktbasierten Goldstandards hatten wir fast gar keine Inflation, teilweise 0,2%, während wir in der gesamten Fiat-Zeit, wo es gar keine Goldumtauschbarkeit gibt, eine Inflation von 4,4% bis 2019 haben. Und wir wissen ja, nach 2019, der Corona-Spike, der war da in diesen Zahlen noch gar nicht mit drin. Und trotzdem war das Wirtschaftswachstum in der Zeit des marktbasierten Goldstandards viel, viel höher, was zeigt, wenn ein Geld knapp ist und der Anreiz der Gesellschaft da ist, mit diesem Geld zu sparen und Kredite langfristig eben nicht leichter zurückzuzahlen werden, dann sind die Investitionen auch, ich sag mal, gehaltvoller. Die Dinge, die erfunden werden, unterliegen einer ganz anderen Mechanik. Eben nicht mehr, kann ich etwas Neues auf den Markt bringen, weil ich einfach ganz tolle Verbindung zur Kreditgeldschöpfung habe, weil ich gute Verbindung zur Bank habe, oder kann ich etwas auf den Markt bringen, weil die Leute wirklich an diese Innovation glauben. Mhm. Und die meisten guten Entwicklungen, die passieren auch nicht, weil irgendwer ein Luftschloss bauen will, unfassbare Mengen an Kapital aufbaut und dann einen so einen Boliden dahin stellt. Die meisten Erfindungen starten mit einem Prototypen, der in seiner Anfangsentwicklung gar nicht so viel Kapital braucht, und starten dann mit der Zeit und suchen sich Investoren für Schritt für diese Innovation. Und das hat dazu geführt, die Ohio State University hat das im Jahr 2000 mal gemacht, die haben die größten Erfindungen, die 10 größten Erfindungen der letzten 1000 Jahre ermittelt. Unter anderem eben das Telefon, das Flugzeug, die Lokomotive, aber eben auch den Computer und viele andere. Und 8 von diesen 10 wichtigen Entwicklungen gehen auf die direkte Zeit des marktbasierten Goldstandards zurück. Also in der Zeit, wo es von all diesen Zeitepochen am schwierigsten war, an Geld zu kommen für neue Geschäftsmodelle. Mhm. Und alles, was wir heute an Wohlstand haben, basiert auf den Technologien, die wir in dieser Zeit erfunden haben. Das Telefon, die Vernetzung der Kommunikation innerhalb der Länder ist der Basisbaustein für das Internet gewesen. Die Internetanfänge waren immer noch zu einer Zeit, wo man sagen muss, naja, das war das Computerzeitalter. Auch der ist noch entstanden, zwar schon in einer Fiat-Geld-Situation, aber wo es noch diese Umtauschbarkeit in Gold gab. Das Telefon, das Flugzeug, die Anästhesie, alle diese Erfindungen kommen direkt aus dem Goldstandard. Das heißt, historisch gesehen ist es sogar eher so, dass ein hartes Geld wie ein Fitnessprogramm für die Wirtschaft zu verstehen ist und ein weiches Geld eher dafür sorgt, dass die Innovation langsamer stattfindet, dass Wirtschaftswachstum gehemmt ist und eben dieser große Vorteil gar nicht unbedingt wirklich an dieser Inflation hängt. Also die Inflation ist eher sogar schädlich. Und vielleicht noch ergänzend auch eine Sache dazu. Viele haben die Annahme, wenn durch Inflation neues Geld erzeugt wird, sei mehr Kaufkraft da. Das stimmt natürlich nicht. Wenn man danach ginge, müsste man einfach eine Riesenmenge Geld erzeugen und alle Menschen hätten genug Geld auf der Welt. Das ist aber nicht der Fall, sondern die Kaufkraft teilt sich auf jede Geldeinheit auf. Und in dem Moment, wo man Kredite erzeugt, bei niedrigen Zinsen oder sogar negativen Zinsen für Unternehmen, die damit wirtschaften können, entzieht man ja anderen Teilnehmer der Gesellschaft diese Kaufkraft, die vielleicht selber gute Ideen und Unternehmensideen hatten und darauf gespart hätten, das jetzt aber nicht mehr können, weil ihnen eben die Kaufkraft durch diesen Inflationsprozess genommen wurden. Also es ist ein Verschieben der eigentlichen Innovationskraft, der eigentlichen Kaufkraft und das erzeugt eben nicht unbedingt einen Vorteil, sondern entzieht es gerade den innovativen Parteien am Markt.
Ja. Es meandert so ein bisschen hin und her. Gerade ich muss nur noch eine Frage anschließen zur der Bitcoin-Reserve und damit den Themenkomplex abschließen. Und zwar, was meinst du, wie zuverlässig, da sind wir vielleicht jetzt auch im Bereich der Spekulation, sind die Aussagen von Trump? Können wir mit der Bitcoin-Reserve rechnen, beziehungsweise wann Bitcoin-Reserve?
Ja, das ist spannend. Polymarket ist ein Wettmarkt, die wetten gerade und da geht es darum, ob die Reserve in den ersten 100 Tagen seiner Amtseinführung kommt, also bis April. Und die Chancen stehen gerade so bei 35%. Und ja, dementsprechend geht der Markt gerade nicht davon aus, dass es zeitnah kommt, zumindest nicht so kurzfristig. Ich selber würde sagen, eigentlich darf die Reserve nicht zu lange auf sich warten. Derart große Änderungen machen vor allem am Anfang der Amtszeit Sinn. Mittendrin wäre der Effekt schon ein bisschen merkwürdig. Man weiß auch nicht, ob es dann noch diese Zustimmung gibt, weil man nicht genau weiß, was passiert. Jetzt gerade ist diese Aufbruchsstimmung da. Da könnte er wahrscheinlich relativ gut, relativ leicht so eine Reserve durchbringen. Mhm. Der neue Krypto-Zar David Sacks oder Krypto- und AI-Zar im Weißen Haus hat gestern ein Interview bei Fox Business gegeben und hat gesagt, dass er denkt, dass die Reserve ziemlich schnell kommen wird, dass es jetzt gerade wirklich Stein auf Stein geht. Und ja, wir werden sehen. Es kennt natürlich niemand die Zukunft. Ich glaube aber auch, dass die Reserve nicht so lange auf sie warten lässt.
Ja. Niemand kennt die Zukunft. Dennoch wollen wir natürlich gerne in die Zukunft schauen. Deine Prognose, was meinst du? Bitcoin, wo geht's hin?
Also ich bin das, was man in der Community einen Bär nennt, glaube ich. Also meine Prognose für diesen Bullrun sind 160.000 US-Dollar pro Bitcoin, wo viele sagen, das ist viel zu wenig. Innerhalb der nächsten 4 Jahre. Ich glaube, dass möglicherweise diese Schwankungen, die wir haben, auch bleiben werden auf einem anderen Niveau, aus anderen Gründen. Aber zeithistorisch war es bei Bitcoin immer so. Und wir wissen, dass, klar, vergangene Ereignisse sind kein Garant für die Zukunft. Es gibt aber gerade für mich eigentlich gar keinen Grund, warum das nicht auch weiter schwanken sollte. Ich meine, Märkte im Allgemeinen laufen so. Wenn ein Asset oder eine Investition sehr gut läuft, wird an einem gewissen Punkt auch wieder abgecashed. Spekulanten werden rausgespült, gehebelte Positionen werden rausgespült. Also gewisse Schwankungen bleiben da. Gerade wenn wir sehen, dass jetzt gerade die Kryptoregulierung in den USA sehr moderat wird, lädt das auch ein, viel auf Bitcoin aufzubauen oder mit Bitcoin zu besichern, was kollabieren kann. Wir hatten das in 2021 gesehen. Es waren Geschäftsmodelle wie FTX, Celsius und andere, die genau das getan haben. Die haben Bitcoin hinterlegt gehabt als Sicherheit, haben daraufhin ihre eigenen Tokens und Coins ausgegeben. Und als diese Sicherheit Bitcoin im Kurs zu weit runtergeschwankt ist, sind die liquidiert worden und diese Netzwerke sind in sich kollabiert. Mhm. Und das hat den Markt dann nochmal weiter runtergerissen. Das war ein Kaskadeneffekt an einem Zusammenbruch des Kryptomarktes. Und da jetzt die Regulierung diesen Akteuren eigentlich die Türen noch weiter aufmacht, weil wahrscheinlich auch sehr viel Lobbyismus gerade aus dem Bereich kommt, sehe ich, dass auch diese Gefahr wieder da ist. Nur diesmal, ich sag mal, in einem vollkommen staatlich legitimierten Rahmen. Ja. Was auch kein Problem darstellt. Der Markt wird es selber lernen, damit umzugehen. Aber eben möglicherweise bedeutet das nicht jetzt diese, viele erwarten so eine Gottkerze, mit Bitcoin auf 1 Million kommt. Wenn der Staat wirklich, der US-amerikanische Staat, anfangen sollte, eine aggressive Bitcoin-Reserve zu starten, wenn Nationalstaaten und tja, Volkswirtschaften wie China um die Wette Bitcoin kaufen mit den USA und anderen, dann kann das natürlich sein, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass es in dieser Geschwindigkeit kommt und zumindest nicht in dieser Aggressivität. Und ich denke, und das ist eben so ein Punkt, wenn man sich so ein bisschen die Entwicklung der letzten Märkte anschaut, dann wären 160.000 ziemlich im Einklang damit. Und ich habe mir einfach so ein bisschen angewöhnt, meine Prognosen, die ich früher hatte, erstmal zu behalten. Das kann dann so ein bisschen die aktuelle Situation nämlich, die trügt dann dieses Bild nicht so sehr und man bleibt ein bisschen rationaler. Und umgekehrt ist man positiv überrascht, wenn es dann doch besser läuft. Absolut. Und wie gesagt, die Abstufungen sind hier wirklich je nachdem, wie stark, in welche Ausprägung die Reserven kommen. Und ja, es sind durchaus 1 Million pro Bitcoin denkbar. Und das wird auch wahrscheinlich irgendwann so sein. Ich weiß eben nur nicht, ob es jetzt wirklich innerhalb der nächsten 4 Jahre schon so weit ist.
Ich hatte jetzt den BlackRock CEO schon angefeatured mit seiner Prognose. Also er hatte ja auch nur in so einem Nebensatz gesagt, ja, können 500.000, 600.000, 700.000 Dollar pro Bitcoin sein. Ich möchte gerne so ein bisschen auf die Einflussfaktoren auf den Kurs eingehen. Wir haben BlackRock CEO, wir haben die Regulierung, die fällt. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich gerade einmal schauen, ob ich es richtig wiedergebe, die Staff Accounting Bulletin 1-to-1 oder 121 ist jetzt gekippt, was jetzt die Hinterlegung von oder die Verwahrung von Bitcoin für Banken angeht. Das ist alles als positiv zu werten. Wir haben gleichzeitig noch Rentenfonds, die auch in Bitcoin reingehen. Welche Treiber siehst du jetzt noch oder wie bewertest du diese Treiber auf den Bitcoin-Kurs?
Ich bewerte das alles zu positiv gerade für mich, weswegen ich auch so ein bisschen vorsichtig werde, weil wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann...
Bist du zu euphorisiert, oder?
Ja, dann versuche ich mich selber ein bisschen runterzubringen von dieser Euphorie. Insgesamt ist es schon äußerst positiv alles und es steht eigentlich Bitcoin gar nichts mehr im Wege. Mhm. Larry Fink ist ein wichtiges Thema, weil er hat jetzt in einem Bloomberg-Interview beim WEF gesagt, dass er jetzt gesprochen hat mit einem Staatsfonds, die evaluieren, also die haben ihn gefragt, wie viel sollen wir denn in Bitcoin investieren? Eher 2 oder 5%. Und beide Zahlen sind groß, wenn man sich überlegt, dass so ein Staatsfonds natürlich eigentlich nur für kleinere Positionen so ein, ich sag mal, für nach deren Bewertung Risikoasset aufbringen. Da sind 5%, dass das überhaupt im Raum steht, schon eigentlich unglaublich. Und darauf bezieht sich auch Larry Fink. Wenn jetzt weitere Staatskassen auf diese Idee kämen, 5% in Bitcoin zu stecken, dann würden wir schnell einen Kurs von 700.000 Dollar pro Bitcoin sehen. Mhm. Und da bin ich bei. Und dann reden wir ja nur von den Staatskassen. Wenn dann die staatlichen Pensionskassen weiterhin folgen, und da haben wir ja schon einige, die das getan haben, wenn dann die ganz klassische Wall Street kommt, wenn Unternehmen kommen, Unternehmen wie vielleicht Microsoft oder Apple, die auf gewaltigen Cash-Reserven teilweise sitzen, dann kann man sich nach oben eigentlich jede Zahl ausdenken. Und wie gesagt, da bin ich einfach... versucht da wenig euphorisierend zu sein und versucht das eben sehr neutral und nüchtern erstmal anzugehen und da auch zu bewerten. Aber ja, das ist schon alles, also die Möglichkeiten, warum Bitcoin sich jetzt nicht extrem positiv in den nächsten Jahren entwickeln sollte, sind nicht mehr so groß. Also da ist wirklich ganz viel verschwunden. Und da können jetzt eigentlich nur noch gewaltige Außenfaktoren wie vielleicht ein Krieg oder andere Krisen so ein bisschen die Stimmung verhageln, aber ansonsten sieht das gerade schon sehr gut aus.
Ja, ich finde es ganz interessant, du hast es gerade schon angesprochen, was passiert eigentlich, wenn jetzt die großen Konzerne, jetzt Amazon, Apple und so weiter und so fort, in Bitcoin einsteigen? Wir kennen das ja schon von MicroStrategies, die ja eine sehr dezidierte Bitcoin-Strategie fahren, so dass man mittlerweile halt so denkt, ja, das Geschäftsmodell mit Software ist irgendwie nur noch so ein Anhängsel. Der CEO, dessen Namen ich jetzt gerade ehrlicherweise vergessen habe für MicroStrategies, ist aber allerdings in der ganzen Community oder jetzt in der Trump-Administration so ein bisschen außen vor. Du hattest, glaube ich, einen sehr interessanten Take dazu. Kannst du uns den mal unterbreiten?
Genau, also Michael Saylor ist tatsächlich nicht mehr CEO. Er war einer der längsten CEOs und Gründer seines eigenen Unternehmens, aber er ist nach wie vor größter Aktienanteilhaber und hat auch nahezu 50% des Stimmrechts. Mit seinen, ich sag mal, direkten Verbündeten hat er über 50% des Stimmrechts und kann mehr oder weniger bestimmen, was diese Firma macht. Was vollkommen richtig ist, das eigentliche Geschäftsmodell Business Intelligence Software ist so verschwindend gering, dass das keine Auswirkungen auf die Bewertung dieser Aktie mehr hat. Mhm. Es geht wirklich nur noch um das Net Asset Value, das NAV, und das sind die hinterlegten Bitcoin. Und seine Strategie ist halt, dass er festgestellt hat, naja, ich kann meine Aktienanteile ausweiten, also ich kann meine Aktie verwässern. Das ist, als würde ich Geld drucken oder wie ein Staat sein Staatsanleihe ausgibt und davon kann ich Bitcoin kaufen. Und das Geschäftsmodell funktioniert so lange. Ne, Aktien sind ja immer die Bewertung eines Unternehmens aus der Zukunft. Und wenn die Leute sagen, naja, die hinterlegten Bitcoin, die er hat, die sind in Zukunft mehr wert, dann lohnt es sich jetzt bei diesem Preis, die Aktie zu kaufen. Mhm. Dann gibt es also ein Premium. Und dieses Premium kann er so lange verwässern und davon weitere Bitcoin kaufen, dass er es schafft, obwohl du insgesamt vom Aktienanteil durch die Verwässerung weniger prozentual von der Firma besitzt, trotzdem dieser Anteil, den du hast, mehr Bitcoin repräsentiert. Und das ist, was die Leute ja wollen. Ja. Die einzige Gefahr wäre, wenn das Ganze irgendwann mal kippt, Bitcoin vielleicht in einen extremen Bärenmarkt kommt, dann kann das sogar sein, dass sich der Wert der Bitcoin, die das Unternehmen hält, sogar die Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen. Das war auch im letzten Bärenmarkt tatsächlich für 2 Monate der Fall. Und in dieser Zeit kann er natürlich diese Strategie nicht fahren. Also er kann jetzt keine weiteren Bitcoin kaufen, indem er die Aktie verwässert, ohne dass er auch den Anteil an Bitcoin pro Aktie verwässert. Also das macht dann keinen Sinn. Deswegen läuft die Strategie vor allem immer beim Allzeithoch. Und dann wundern sich auch viele, hey, wie kann das eigentlich sein, dass MicroStrategy gerade zum Allzeithoch immer kauft, sind die denn nicht schlau? Ja, warum kaufen die nicht, wenn der Kurs niedrig ist? Ja, der Grund ist das Premium. So, und das fällt ihm erst dann auf die Füße, sollten 2 Dinge zusammenkommen, und zwar, dass eben dieses Premium zu einem Discount wird und zu diesem Zeitpunkt Verbindlichkeiten fällig werden und er vielleicht Kredite zurückzahlen muss. Da ist er aber sehr, sehr vorsichtig aufgestellt, sodass es eigentlich nie zur Gefahr wird. Und jetzt kommen wir auf das ganze Trump-Thema, weil dieses Unternehmen hält nun mal als Unternehmen, vor allem in den USA, die mit Abstand größten Bitcoin-Bestände, über 450.000 Bitcoin, die natürlich eigentlich für die ganze Reserve ein gutes Ding wären, beziehungsweise auch, wo vielleicht die USA sich eine Strategie von abschauen könnten. Und irgendwie hat aber Michael Saylor eben selber nie direkten Kontakt zu Trump gehabt. Es gibt kein Foto, es gibt keine Aussage dazu. Alles, was Saylor auch selber sagt, ist, dass er zur Trump-Administration und zu den anderen Politikern guten Kontakt hat. Und davon gibt es auch Bilder und auch einige Beweise. Ja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, warum ist das so? Zum einen glaube ich, dass Michael Saylor in der Vergangenheit, wo er seine Strategie gestartet hat, den anderen Milliardären und Unternehmern so ein bisschen unterstellt hat, ihr werdet mir alle noch folgen, weil Bitcoin ist das Beste, was es gibt und ihr kommt auch nicht drumherum. Er hat diese Strategie gefahren, er hat es bewiesen. MicroStrategy ist von allen Unternehmen im S&P 500, also sie sind da nicht drin, aber gemessen mit allen anderen, das am bestlaufende Unternehmen der letzten 4 Jahre. MicroStrategy hat Nvidia outperformed, Microsoft outperformed, Apple outperformed, Tesla outperformed und das gefällt natürlich den anderen Unternehmern möglicherweise auch nicht. Und jetzt ist halt der Punkt, wie könnten die USA schlagartig schnell an eine gewaltige Menge an Bitcoin kommen, möglicherweise, indem sie ein Unternehmen wie MicroStrategy konfiszieren, die Aktionäre einmal entschädigen mit Dollar Gegenwert und dann hätten sie diesen Bestand. Mhm. Es gäbe wahrscheinlich innerhalb der US-amerikanischen Unternehmerlandschaft wenig Widerstand gegen dieses Vorhaben, weil eigentlich alle froh sind, dass MicroStrategy eben diese Vorreiterposition nicht mehr hat, weil wenn das so weitergeht, kann es durchaus sein, dass MicroStrategy mal das wertvollste Unternehmen der Welt wird und Michael Saylor der erfolgreichste Unternehmer. Auch erfolgreicher als Elon Musk. Und da wird es spannend, weil die erste Person, die Elon Musk über Bitcoin unterrichtet hat, war Roger Ver, der damals versucht hat, das Bitcoin-Netzwerk zu spalten, was auch vielleicht erklärt, warum Elon Musk so ein Freund von Dogecoin ist, der technisch gesehen nämlich dieser eigentlichen Abspaltung von Bitcoin sehr ähnlich ist. Und der ist diese eine Komponente, die vor allem dazu führt, dass, wenn man jetzt mal beobachtet, wer alles noch nicht mit Michael Saylor geredet hat, nehmen wir Joe Rogan, was erstaunlich ist, weil dieser Podcaster alle möglichen Leute interviewt, insbesondere bei so wichtigen Themen. Er hat ja auch schon mal mit einem Andreas Antonopoulos ein Interview geführt über Bitcoin. Also Saylor war dort nicht. Saylor hat keinen direkten Kontakt zu Trump. Und das, obwohl Trump Direktwahl zu einem Kid Rock und anderen hat, die ihn einfach anrufen können. Also warum nicht zu Michael Saylor. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Konflikt, den auch Trump mit Saylor mal auf Twitter so ein bisschen hatte, da gab es mal 2021 so einen kleinen Beef, nichts Wildes, aber ich glaube, dass da Gefühle verletzt sind und dass vielleicht Trump dadurch, dass Elon Musk das nicht will, eben diesen Direktkontakt noch nicht zulässt. Also es sind mehrere Faktoren, die irgendwie auch zum Risiko für MicroStrategy werden, vielleicht aber auch zur Riesenchance. Wer weiß, vielleicht wird auch einfach nicht bekannt gegeben, dass die beiden in Kontakt gehen, aus strategischen Gründen. Viele Möglichkeiten, aber es ist eben ein sehr interessanter Fall, dass einfach Michael Saylor selber noch nie mit Donald Trump im persönlichen Kontakt war, zumindest nicht wissentlich, und dass irgendwie Elon Musk diese eine Komponente die ganze Zeit ist, der ganz offensichtlich nicht so richtig Lust auf Michael Saylor hat und wahrscheinlich dort so ein bisschen interveniert, zumindest wirkt es so.
Super interessant, bin ich sehr gespannt, vor allen Dingen, ob es tatsächlich so weit mal kommen sollte, dass MicroStrategies konfisziert wird oder, wenn du ja so willst, verstaatlicht wird. Meinst du, das passiert?
Ich glaube eigentlich nicht. Nee, ich halte diesen Fall für eher unwahrscheinlich, weil das entgegengesetzt jedem wirtschaftlichen Verständnis der Amerikaner ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber zumindest, dass diese Hürde, dass Saylor in Kontakt mit Trump tritt, trotzdem Elon Musk ist. Auch wenn ich die Verstaatlichungsgefahr nicht sehe, aber die sollte als Risiko vielleicht bei MicroStrategy trotzdem genannt werden. Gehen wir mal von einem sehr, sehr hypothetischen Fall aus. Bitcoin läuft doch größer erwartet, als ich es gerade denke. Ja, diese ganze Euphorie ist eigentlich sogar noch unterbewertet. Also eigentlich läuft es noch viel stärker. Mhm. Bitcoin etabliert sich als wirklich neuer globaler Währungsraum. Vielleicht sogar größer als der US-Dollar und der chinesische Renminbi. Vielleicht sogar größer als beides zusammen. Und eigentlich kommt keiner mehr um Bitcoin herum und jeder will es unbedingt in aggressiver Form haben. Und die Bitcoin-Bestände zu kaufen, auch eine 500.000 Bitcoin zu kaufen, übersteigen vielleicht sogar die Kaufkraftmöglichkeit der Fiat-Währung, weil sie im Verhältnis zu Bitcoin schon so stark gefallen sind. Mhm. In einem solchen Falle, wenn ein einzelnes Unternehmen innerhalb des Staates wäre und auf derart großen Beständen sitzt, die dann vielleicht schon 1 Million Bestände wären oder so, dann könnte es Teil der nationalen Sicherheit sein, Kaufkraft der Nation USA zu sichern, indem man dieses eine Unternehmen konfisziert. So, aber wie wahrscheinlich ist das? Super unwahrscheinlich. Und von daher halte ich das für keine wirkliche Gefahr, aber auch nicht für so uninteressant, weil, wie gesagt, ich glaube, dass auch viele Unternehmer in den USA das nicht so toll finden, was Michael Saylor da macht und dass er einfach nur mit einem Bitcoin-Sparplan ihre tollen Geschäftsmodelle outperformt, ihre unglaublich innovativen Produkte outperformt. Das schauen die sich mit Sicherheit nicht gerne an.
Ja, ich bin sehr gespannt, weil es dann ja tatsächlich so wäre, dass ja die USA dann zu einer Planwirtschaft übergehen würden, wenn sie jetzt auf einmal anfangen, Konzerne dann zu verstaatlichen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber ich fand diese Geschichte, die du ja auch aufgedröselt hast, rund um diese Bitcoin-Bestände von MicroStrategy super, super interessant. Ich würde jetzt einmal dich gerne fragen, es gibt ja so diesen Orange-Pill-Moment, ne, den ja die Bitcoin-Community so geprägt hat, wenn jemand von Bitcoin überzeugt wird. Was war dein Orange-Pill-Moment?
Also mein YouTube-Kanal habe ich damals ja noch als Krypto-Kanal gestartet, der heute sich wirklich, ich sag mal, zu 99% auf Bitcoin bezieht. Und wir sind eben ein Bitcoin-Only-Kanal, weil wir festgestellt haben, dass Bitcoin etwas kann, was die anderen Kryptowährungen nicht können. Mhm. Und diese Erkenntnis kam mit der Zeit meines Kanals. Ich komme eigentlich aus der Technik. Ich war früher IT-Projektmanager bei einem Global Player-Unternehmen und habe eigentlich in meiner Freizeit diesen Kanal aus Spaß, aus einem Hobby rausgemacht, weil ich diese Technologien erklärt habe, also wie sie technisch funktionieren. Über die Zeit kamen dann ökonomische Komponenten dazu, physikalische Komponenten und das Verständnis wurde runder. Und ich bin angefangen, diverse Kryptowährungen zu hinterfragen. Wie lösen die eigentlich das Vertrauensproblem? Wie können die sicherstellen bei einem Proof of Stake, dass nicht eine Partei den größten Anteil hat? Wie kann das vielleicht auch durch einen Marktprozess sichergestellt sein oder eben auch nicht? Und beim Hinterfragen dieser ganzen anderen Projekte habe ich festgestellt, so richtig vertrauenlos sind die alle gar nicht. Die sind gar nicht wirklich dezentral. Das sind verteilte Netzwerke, technisch, aber sie unterliegen trotzdem teilweise zentralen Kontrollen oder können nicht in letzter Konsequenz beweisen, dass sie keiner zentralen Kontrolle unterliegen. Und alle von all diesen Netzwerken gibt es ein einziges, das das kann, und das ist Bitcoin. Der Grund ist in der Thermodynamik. Und da, als ich angefangen habe, das zu verstehen, wie das physikalisch läuft, war so mein mindblowing Moment. Da habe ich auch damals ein Video gemacht, das war ein ziemlich aufgeregter Livestream. Ich war total überdreht, weil mir so viel bewusst geworden ist, schlagartig. Der hieß das beste Projekt von allen. Und ich glaube, das war auch für viele Teile meiner Community, dieser mindblowing Moment, wo dann wirklich klar war, ab jetzt ist eigentlich so eine Bitcoin-Only-Richtung angebrochen. Da war natürlich, man hat hier und da noch mal Videos über andere Sachen gemacht. Das ist ja auch ein Prozess. Aber das war so der Startschuss, wo es wirklich dann so richtig Klick gemacht hat und wo klar war, das stoppt keiner mehr. Und das ist staatenresistent. Und das werden Staaten haben wollen, weil es staatenresistent ist, weil es eine vertrauenslose Ebene ist, also wo ich keine Vertrauensparteien habe. Und wenn China es stört, dass die USA die Weltleitwährung stellen, dann wäre das für China ein Vorteil, Bitcoin zu benutzen. Für die USA ist es ein Vorteil, weil sie wissen, wir brauchen es genauso, sonst verlieren wir diesen Stellenwert, den wir haben. Für Russland ist es wertvoll. Also jeder wird früher oder später seinen Vorteil an Bitcoin haben. Das, was für uns als Individuen gilt, gilt eben für jeden Akteur am Markt. Und ja, da ging es dann eigentlich los. Und ab dem Zeitpunkt dann auch wirklich das tiefe Verständnis irgendwann dieser ökonomischen Themen und viele anderen Dinge. Ja, und so würde ich sagen, dieses Video, das war so mein Orange-Pill-Moment.
Aber was mich immer gestört hat, ist, dass es immer mit heiligem Ernst betrachtet wird. Ne? Dass wenn man Bitcoin kritisiert oder Kryptowährung kritisiert, es dann sehr schnell hochkocht. Warum ist das so?
Ich glaube, wie ich das vorhin ja auch schon mal eingangs sagte, die Bitcoiner erkennen, dass viele Dinge, die wir heute gesellschaftlich machen, um unsere Gesellschaft zu organisieren, überholt sind und Probleme haben und dass Bitcoin viele dieser Probleme lösen kann. Und wenn man Marktwirtschaft versteht, versteht man auch, dass die Lösungen am Ende nicht von der Politik kommen, sondern von Unternehmen, die erkennen, dass sie durch das Erbringen einer Lösung Geld verdienen können und diesen Anreiz haben, Geld zu verdienen. Und dass der gesamte politische Rahmen eigentlich diese Lösung torpediert und trotzdem bisher notwendig war, um ein Geldsystem zu stellen, das nicht durch technologischen Fortschritt inflationiert, wie zum Beispiel das bei Rohstoffen passieren kann oder wo der Emittent eben irgendwo Teil des politischen Rahmens ist. Wenn wir uns Bitcoin als konzeptionelle Gegenidee der strukturellen Basis einer Gesellschaft überlegen, also die Basis einer Gesellschaft ist immer das Geld, weil ohne Geld kann eine Gesellschaft nicht entstehen, zumindest nicht über einer gewissen Teilnehmeranzahl, die unsere kognitiven Grenzen für soziale Kontakte übersteigt. Das ist so 250 Teilnehmer etwa, die sogenannte Dunbar-Number. Ab diesem Zeitpunkt braucht man Geld, um Arbeitsleistungen zwischenzuspeichern, um Prozesse berechnen zu können, Wirtschaftlichkeit von Prozessen ausrechnen zu können und mehrere Teilnehmer als nur 250 an einer Wertschöpfungskette teilhaben zu lassen. Zum Beispiel, wenn ein Auto gebaut wird oder so. Das heißt, Geld hält eine Gesellschaft zusammen, ist das Fundament einer Gesellschaft und das regeln wir heute über den politischen Rahmen. Bitcoin ist ein Geld, das diesen politischen Rahmen nicht mehr hat und eigentlich nur noch die Marktmechanismen selber braucht, die dann diese ganzen Lösungen zur Verfügung stellen. Und jemand, der das einmal erkannt hat, der stellt auch fest, dass Leute, die das versuchen zu kritisieren, häufig gar nicht verstehen, in welchem Konstrukt sie sich bisher befinden und wie diese Zusammenhänge bei Bitcoin laufen. Und das ist auch ganz oft so, führt aber auch dazu, dass eben jemand, der sich in den bisherigen Strukturen sehr wohl fühlt oder auch sehr sicher fühlt, sich irgendwie bedroht durch diese neue Idee sieht. Und das ist ja auch so, weil Bitcoin diese bisherigen Strukturen herausfordert, vielleicht auch fordert, dass sie angepasst werden und etwas aufbringt, was es so noch nie gegeben hat. Und egal, welche disruptive Technologie wir uns anschauen, also alle Technologien, die bisherige ersetzt haben, die haben immer auf extremen Widerstand getroffen. Die Elektrizität, da gibt es lustige Bilder aus der damaligen Zeit, aus Zeitungen, wo dann gezeigt wurde, wie überall Strommasten sind und die Menschen hängen da drin und sind am Brutzeln und da ist so eine böse Elektrospinne. Ja, also so wurde es dargestellt. Ja, das Gleiche mit dem Automobil und mit vielen anderen Technologien, die eben das gesellschaftliche Leben maßgeblich geprägt haben. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht auch auf das Aufkommen des Internets und wie damals so die Aussagen waren oder als die Smartphones kamen, diese Streicheltelefone. Aber das ändert nichts daran, dass diese Technologien eben überlegen sind und dass die, die das früh erkennen, auch so ihre Überzeugung teilen wollen. Und insbesondere, weil Bitcoin stärker ist als all diese anderen Technologien, weil es eben das Fundament der Gesellschaft bildet, Geld. Und damit auch wahrscheinlich die Art und Weise des gesellschaftlichen Lebens am meisten verändern kann. Und für viele ist das unvorstellbar und klingt das auch irgendwie sektenhaft oder so, aber es ist gar keine Sekte. Bitcoin ist sogar eigentlich genau das Gegenteil. Sekten oder Religionen geben Regeln von oben nach unten vor. Bitcoin sind Regeln von unten nach oben. Es ist eine Grassroots-Bewegung. Und jeder, der da mitmacht, entscheidet eigentlich für sich selbst, wie sein perfektes Geld aussieht. Und da, wo sich die kritische Masse wiederfindet, ist auch das, wie sich Bitcoin eben wiederfindet. Und das führt zu komplett neuen Konzepten und führt vor allem dazu, dass die Kaufkraft jetzt bei den Individuen bleibt, die dann in der Lage sind, in Zukunft damit ihre Probleme zu regeln. Das bedeutet, Bitcoin löst nicht alle Probleme. Bitcoin löst ein paar fundamentale Probleme, die wiederum neue Problemlösungsoptionen mit sich bringen und wahrscheinlich auch neue Probleme wiederum erzeugen, die dann aber auf einem komplett anderen Level sind, wie die Zeit vor und nach dem Internet.
Ja, noch ist Bitcoin ja auch auf das Fiat-Geldsystem sozusagen angewiesen, denn wenn ich ja meine Bitcoin verkaufe, dann habe ich dann ja wieder Dollar, Euro etc. Von daher, vielleicht kann man sich da ja jedenfalls dann noch die Hand reichen zwischen Fiat-Community und Bitcoin-Community. Was meinst du? Hast du noch versöhnliche Worte sozusagen?
Ich sehe das mittlerweile eher neutral. Ohne ein Fiat-Geldsystem wäre die Menschheit nicht da, wo sie heute steht. Wir wären nie zu einer so globalen, großen, vernetzten Struktur gewachsen, also die Zivilisation als solche. Das hat neue Probleme aufgemacht. Das Fiat-Geldsystem ist an seine Grenzen gekommen, hat einige Akteure profitieren lassen, wurde zum Teil ausgenutzt, wird zum Teil ausgenutzt. Bitcoin löst viele dieser strukturellen Probleme, erhält aber die Möglichkeit einer globalen Gesellschaft. Es ist die Veränderung. Ohne die Probleme, die Fiat-Geld erzeugt hätte, gäbe es die Lösung Bitcoin nicht. Warum hätte es jemand erfinden sollen oder kaufen sollen, wenn Fiat-Geld alle guten Eigenschaften gehabt hätte? Und so ist es wie ein Prozess zu verstehen, wo jemand aus etwas, was erstmal einigen Zweck erfüllt hatte, hin zu was Neuem gekommen ist. Und für mich ist es eine Übergangsphase und selbstverständlich in einer Übergangsphase gibt es beides. Und ich glaube, was aber wichtig ist, ist, dass man für beide Themen den richtigen Blick hat, die Offenheit hat und vielleicht auch anerkennt, das eine System geht so langsam, das neue kommt und sich vielleicht auch persönlich ein bisschen danach ausrichtet. Und selbst wenn man nicht vorhat, Bitcoin zu kaufen, weil einem das immer noch zu viel Nebelkerze ist, eins macht auf jeden Fall Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und selber zu versuchen, so kritisch wie nur möglich Bitcoin zu hinterfragen. Weil auf dieser Reise wird man feststellen, dass man diese kritischen Fragen nicht nur in der Technik wiederfindet oder die Technik braucht, um kritisch zu hinterfragen. Man braucht Ökonomie, man braucht die österreichische Ökonomielehre, man braucht physikalisches Verständnis, man braucht soziologisches Verständnis, psychologisches Verständnis. Man stellt auf einmal am Ende fest, ich versuche nur Bitcoin zu hinterfragen und verstehe auf einmal, wie diese ganze Welt irgendwie in sich funktioniert. Also selbst wenn man kein Bitcoin kauft, das Auseinandersetzen mit dem Thema lohnt sich allemal.
Ja. Finde ich auch, hat auf jeden Fall auch jetzt in der knappen Stunde, in der wir jetzt miteinander gesprochen haben, sehr viel Spaß gemacht. Roman, hab vielen, vielen Dank. Hoffe auf einen Folgetermin und nochmals.
Das kriegen wir bestimmt hin. Danke für die guten Fragen.
Super. Dankeschön.
Das war es schon wieder für diese Woche mit unserem Talk-Format. Zu Gast war Roman Reha, der Blog-Trainer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch ein Like und ein Abo da und kommentiert fleißig in der Kommentarspalte. Bleibt dabei, aber bitte fair und unterstützt euch gegenseitig mit eurem finanziellen Wissen, so wie wir es hier bei Extra ETF auch tun. Ich wünsche euch jetzt noch eine erfolgreiche Börsenwoche und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Bis zur nächsten Woche. Ciao.